Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Krisen machen kreativ. Heute begrüßen wir Johannes Möller bei uns. Er ist Brandmanager der Light & Building in Frankfurt am Main. Im letzten Jahr sollte die internationale Messe ihren 20. Geburtstag feiern. Corona sorgte dafür, dass dieses Jubiläum ausfallen musste. Jetzt stehen die Zeichen auf Neustart. Im nächsten Jahr wird die Weltleitmesse vom 13. bis 18. März nach 4 Jahren erstmals wieder ihre Pforten für das Publikum aus der ganzen Welt öffnen. Wir möchten uns über den aktuellen Stand der Vorbereitung auf dieses große Ereignis informieren. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Papel, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, guten Tag, Johannes. Hallo, Elmo. Ich freue mich, Johannes, dass wir dich im Podcast haben und übergebe an Elmo.
Ja, herzlichen Dank, Georg, für deine einleitenden Worte. Herzlich willkommen, Johannes. Ich freue mich ebenfalls sehr, dass wir dich für unseren Podcast gewinnen konnten. Das Messegeschehen ist vor dem Corona-Hintergrund in aller Munde. Kaum eine Branche ist so stark betroffen wie die Messewelt, allenfalls noch die Gastronomie und Hotellerie. Im letzten Jahr fiel die Light & Building gerade noch als Jubiläumsmesse, also ausgerechnet als Jubiläumsmesse zum 20. Geburtstag aus. Wie ist das aktuelle Stimmungsbild? Wie ist der aktuelle Planungsstand für das kommende Jahr? Wie realistisch ist die Veranstaltung im Frühling im kommenden Jahr? Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick in die aktuellen Planungen geben.
Ja, merci erstmal für die Einladung und liebe Grüße aus Frankfurt an der Stelle. Ja, die Light & Building wurde quasi aus dem Vollsprint gezogen und hat ganz kalt den Stecker gezogen bekommen. Im letzten März sollte die 20. Edition stattfinden in Frankfurt und am Rosenmontag, das war am 24.02., haben wir gemeinsam mit unserem Partner, das ist immer bei Messen so, alleine fällst du die Entscheidung nicht, sondern immer gemeinsam mit der Industrie, mit deinem Kunden, die Entscheidung getroffen, dass es höchstwahrscheinlich nicht realistisch wird, eine Messe im März durchzuführen. Ich glaube, wir können rückblickend sagen, dass wir alle sehr blauäugig damals waren, als wir dachten, wie mit der Corona-Situation weiter umzugehen wird, haben die Messe für den März dann abgesagt und haben tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt abgesagt, einen Tag bevor die LKWs bei uns auf das Gelände gerollt wären. Also es war dann wirklich höchste Eisenbahn und konnten quasi noch verhindern, dass unnötig Kosten bei den Kunden angefallen sind. Seitdem, um es ganz offen zu sagen, haben wir, die in der Messebranche arbeiten, quasi Berufsverbot. Messen sind per Gesetz auch aktuell nicht erlaubt. Das können Sie sich jetzt vorstellen. Das ist so, wie wenn die Verwendung von Strom verboten wäre. Das ist natürlich erstmal ein Einschnitt. Sie haben es gerade schon gesagt, da macht Not sicherlich erfinderisch und an den Konzepten gilt es zu arbeiten. Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen das Tal der Tränen jetzt hinter uns. Das war schon so das Erfolgserlebnis, die Messe wäre super geworden 2020. Wir hatten wirklich gute Anmeldezahlen, wir hatten tolle Themen, wir hatten tolle Sonderschauen vorbereitet. Das kam leider nicht zu tragen, aber gerade letzte Woche ist die Frühbucher-Deadline, nennen wir das bei uns so, der Zeitpunkt, zu dem wir immer zu ausgehen, dass wir so 85% aller Anmeldungen quasi bei uns in dem System haben, ist letzte Woche ausgelaufen. Und wir blicken sehr zuversichtlich Richtung 2022. Die Anmeldezahlen sehen sehr gut aus. Wir sind sehr zufrieden und das wird 2022 auf jeden Fall was werden.
Das freut uns natürlich zu hören.
Ich kann mich da noch gut erinnern. Du sprachst es eben an. Absage Light & Building 2020. Es war wirklich Rosenmontag. Kriegte ich nämlich einen Anruf von unserem damaligen Vertriebsleiter, dass gerade entschieden worden ist, dass alles auf Null geht. Wir die LKWs zurückpfeifen und vieles mehr. Ja, lass uns nach vorne blicken. Ich denke auch, so langsam ist Licht am Ende des Corona-Tunnels. Die Impfungen laufen sehr gut durch und man ist sich, denke ich, auch mittlerweile sicher, dass das Impfen was nützt, ja, dass man dann zumindest temporär in Jahren einen gewissen Schutz hat und wir uns endlich dann mal wieder sehen können. Vielleicht aber mal zu dir und deiner Person und vor allen Dingen die Frage, ich selber habe mich da auch ein bisschen einlesen müssen, wie wird man Brandmanager, weil ja, ich hatte erst so ein bisschen, ja, was ist Brandmanager? Das ist Branding einer Marke. Und dann musste ich aber oder habe festgestellt, dass du im Grunde Chef der Leitmesse Light & Building bist, ja? Ich hoffe, ich sage da nichts allzu Falsches. Wenn nicht, könnte ich mich dich natürlich auch sehr gut vorstellen. Sag uns bitte ein bisschen was zu deiner Person, dem Werdegang und eben nochmal der Funktion des Brandmanagers.
Genau, habe die Position bei der Light & Building letztes Jahr direkt nach der Absage quasi übernommen. Wir haben uns das alle ein bisschen anders vorgestellt, jetzt kam das so. Warum heißt das Brand oder Director Brand Management heißt das bei uns? Das meint, dass ich die Veranstaltung in Frankfurt verantworte, dafür quasi der Projektleiter bin. Zudem habe ich aber auch die Verantwortung für die 13 Veranstaltungen der Brand Familie Light & Building weltweit, die von Guangzhou in China bis hin nach Argentinien reichen. Das meint bei uns Brandmanagement. Wie kommt man dazu? Ich bin so ein bisschen ein Eigengewächs der Messe Frankfurt, seit 2008 dabei, also jetzt schon in meinem 13. Jahr und habe tatsächlich Messemanagement studiert. Gibt es einen Studiengang, einen dualen Studiengang bei der Messe Frankfurt. Habe dann für eine Messe bei uns gearbeitet, anschließend Project & Sound hieß die. War daraufhin für einige Zeit Assistent des Vorsitzenden der Geschäftsführung, habe da so unser Unternehmen sehr gut kennengelernt, vor allem auch, ich sag mal, alle Auslandstöchter, Auslandsveranstaltungen besucht und verstanden, wie auf allen Kontinenten der Welt Messen funktionieren und was da dahinter steht. Habe dann auch für ein paar Monate in Hongkong gearbeitet für die Messe Frankfurt, bin anschließend in das Development gegangen, war da Abteilungsleiter und wir haben uns quasi darum gekümmert, neue Messen, die thematisch zu den Leitmessen in Frankfurt passen, an unterschiedlichen Standpunkten in der Welt aufzusetzen, wo die Messe Frankfurt Tochtergesellschaften hat und bin von der Position dann auf die Position Director Light & Building gewechselt.
Johannes, vielen Dank. Das heißt also, auch wenn die Light & Building in Frankfurt nur, und demnächst hoffen wir ja wieder, alle 2 Jahre stattfindet, reden wir über einen Fulltime-Job.
Das würde ich so sagen, ja. Es findet nahezu alle paar Monate auf jeden Fall eine Veranstaltung aus unserer Brandfamilie statt. Gerade vielleicht jetzt, wenn wir nach vorne gucken und auch, was Sie sagten, was sagen die Aussichten. Besonders Spaß macht der Blick auf die quasi rechte Seite der Welt ist das. In Guangzhou laufen die Hochtouren der Planung für die Guangzhou International Lighting Exhibition, was dort unsere größte Ablegermesse ist. Knapp 2000 Aussteller sind bereits angemeldet und wir planen 150.000 Besucher an. Die Messe hat bereits einmal wieder nach Corona-Ausbruch stattgefunden und hatte selbst da knapp 140.000. Also das sieht wieder sehr gut aus. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Leute wieder sich freuen auf die persönliche Begegnung und die Messen besucht werden. Genauso gut sieht's aus im Middle East bei der Veranstaltung und auch in Russland. Da heißt unsere Veranstaltung ist die Interlight. Auch dort laufen die Planungen regulär für die Veranstaltung im September.
Du bist also jetzt quasi im 13. Jahr für die Messe aktiv und es scheint kein verflixtes 13. Jahr zu werden, sondern du blickst voller Optimismus auf die Veranstaltung A im Frühjahr 2022. Aber wir haben das ja auch in der Überschrift unseres Podcasts so formuliert, Krisen machen kreativ. Ihr habt Konzepte entwickelt, virtuelle Messen, Alternativen, auch so im Rahmen der ISH. Vielleicht kannst du da etwas über deine Erfahrungen referieren und auch, was Digitalisierung von Messen konkret bedeutet.
Die Messe Frankfurt gibt es jetzt seit knapp 800 Jahren. Seit 800 Jahren machen wir Messen und ich glaube, wenn man sich da nicht immer wieder neu erfunden hätte oder das Produkt Messe verbessert hätte, hätte das so lange nicht funktioniert. Man kann sich vielleicht ein bisschen damit aufbauen, dass es in den 800 Jahren größere Krisen gab, Weltkriege, Pest, Cholera und dass sich Leute treffen wollten, dass sich Gleichgesinnte treffen wollten, miteinander Ideen austauschen wollten und handeln wollten. Das hat sich irgendwie nicht geändert und wir gehen fest davon aus, dass das in Zukunft genauso sein wird. Seitdem das Internet erfunden wurde, wird ja immer so ein bisschen versucht, eigentlich Messen totzureden. Wer braucht das noch? Das kann man doch alles digital machen. Also Diskussionen an sich waren wir gewohnt. Wenn die Corona-Krise für uns eine positive Sache hat, dann ist es vielleicht das, dass das Internet den wirklichen Stresstest meiner Meinung nach nicht bestanden hat, dass wir gelernt haben, dass digitale Formate sicherlich ergänzen können, Sachen erweitern können und ein Ersatz für bestimmte Sachen sein können, für die wirklich physische Begegnung, die kann nicht ersetzt werden. Und das ist uns, glaube ich, soweit klar. Und das wird unseren Kunden, glaube ich, auch von Mal zu Mal klarer, je länger es dauert, bis die nächste Messe vielleicht besucht werden kann.
Gibt es dazu eigentlich aktuelle Meinungsumfragen, auch vom potenziellen oder tatsächlichen Messepublikum? Wie wertet dieses Publikum Online-Veranstaltungen im Vergleich zu Präsenzmessen?
Ich glaube, das beste Feedback, was wir da bekommen können, ist das, was wir direkt von unseren Ausstellern bekommen. Und das sagte ich gerade, die Anmeldezahlen zur physischen Light & Building sehen sehr gut aus und wir sehen auf jeden Fall so einen Drop. Also ich glaube, Webinare haben an Attraktivität verloren. Jeder ist so ein bisschen digital müde. Wir brauchen vielleicht so den Digital Detox und freuen uns darauf, uns physisch zu treffen. Was ist bei uns in der Pipeline? Trotzdem sind wir uns sicher, dass digitale Formate, die physische Veranstaltung, die immer das Herz bleiben wird für uns, für alle unsere Leitveranstaltungen, gut ergänzen können und vor allem über die 6 Messetage hinaus verlängern können. Das wird auf jeden Fall klappen. Und was sich, glaube ich, wandeln wird, ist die Frage, wie viel Kunden in Zukunft auf der Besucherseite noch anreisen werden. Also werden Unternehmen noch vielleicht 5 Leute von ihrem Staff quasi schicken oder ist es vielleicht nur die Nummer 1 und 2, die auf Reisen geht? Und ich glaube, dann ist unsere Aufgabe, wie holen wir Nummer 3, 4, 5, eventuell 6 mit digitalen Angeboten ab?
Zu den digitalen Angeboten zählt ja auch, ihr habt ja ein Tool entwickelt, Contactor heißt das. Was verbirgt sich dahinter?
Wir geben uns seit vielen, vielen Jahren schon ganz viel Mühe und tragen was zusammen, nämlich Ausstellerinformationen, Ansprechpartner, Produkte, Innovationsnews, alles. Und nachdem wir das zusammengetragen haben, drucken wir damit einen Katalog und bauen eine Webseite. Und diese ganzen Informationen fassen wir zusammen unter dem Begriff Ausstellersuche. Und das ist ja eigentlich schon der erste Fehler, weil da steckt ja viel mehr dahinter. Es ist ja mehr als nur Name, Halle, Standnummer, sondern es ist ja wirklich wie dein kleines Branchen-Wikipedia oder deine kleine Branchensuchmaschine, die du bei uns auf einer neutralen Plattform filtern kannst und quasi die komplette Branche suchen kannst. Das nehmen wir jetzt mal als Basis und branden das einfach um, weil mehr dahinter steckt. Das wird quasi der Contactor, die Präsentation des Unternehmens. Zusätzlich wird das eben mit neuen Features angefüttert. Zum Ersten ist es ganz wichtig, dass wir nicht einmal nur vor der Messe quasi diese Informationen bei den Ausstellern abfragen, sondern der Aussteller kann, genau wie er das von seinem LinkedIn-Profil oder Facebook-Profil kennt, 24 Stunden selbst alle Informationen einstellen, ändern, updaten, wie er das gerne möchte. Nachdem das soweit vorbereitet ist, jede Firma sich also präsentieren kann, ist das auf jeden Fall etwas, was bei uns über die Messe hinweg bis zum Beginn der nächsten Messe, also das nennen wir so ein bisschen Hashtag 365, wollen damit sagen, über das ganze Jahr hinweg abrufen kann und wie sich Unternehmen präsentieren können. Was jetzt zusätzlich dazu kommt, dass wir die 6 Tage Messe noch eine bestimmte Tageszahl, da sind wir gerade in vielen Ausstellergesprächen, wie diese Tageszahl ist, wann die beginnt und wann die endet, quasi verlängern, um zu sagen, zu diesen Tagen werden zusätzliche Features auf unserem Contactor live geschaltet, zum Beispiel die Möglichkeit, sich Termine zu machen, zu chatten, ein Videochat zu machen, ein Roundtable-Gespräch zu halten, ein Webinar anzuschauen oder bestimmte Produktinformationen hochzuladen, quasi digital miteinander in den Austausch zu kommen.
Ja, Johannes, auch wenn viele die Hoffnung für einen, ich sag mal, Restart im Herbst noch nicht ganz aufgegeben haben, sehe ich aber gerade die Light & Building im nächsten Jahr als die erste große internationale Messe, die wir alle gemeinsam dann wieder bestreiten. Und wie du schon sagtest, der ein oder andere ist in gleicher Weise ein bisschen digital müde geworden, wie wir alle natürlich recht schnell Digitalisierung lernen mussten. Also das hätte sonst sicherlich ein bisschen länger gedauert, bis man eben in diese Vielzahl an Webinare, an Webkonferenzen und eingestiegen ist. Aber umso mehr wird man sich freuen, um wirklich mal wieder persönlich zu sprechen. Und das Networking, das, was ja übers Netz schwierig ist, das gehört ja dazu. Das findet ja auch nicht nur am Messestand statt. Da gibt's diese berühmt-berüchtigten Standpartys, Messeabende, selbst an der Hotelbar abends nochmal mit dem Wettbewerber gesprochen oder mit dem Kunden. Genau das gehört dazu.
Kenne ich alles nur vom Hörensagen.
Genau, ja, wie gesagt, da bist du herzlich eingeladen. Das ist bei uns am Sonntagabend, geht das schon los. Aber irgendwo einen Grund, einen Anlass gibt es immer. Und in der Regel sind wir sogar auch sehr nah im Hotel, dann gegenüber der 4-spurigen Einfallstraße oder 6-spurig. Also insofern, trotzdem denke ich, mit eurem Ansatz über 365 Tage im Jahr Neuheiten und Informationen der Hersteller an die Kunden weiterzugeben, ist sicherlich ein guter und eben auch, ich will es nicht Hybrid nennen, aber die Kombination aus Präsenz. Und da teile ich deine Meinung. Ich denke, 22 werden wahrscheinlich nicht vollgestopfte Busse mit Gewerbeschulklassen, Meisterschulklassen und kommen, sondern wirklich Nummer 1 und Nummer 2. Aber es wird sicherlich eine Art hybrides Format geben. Kannst du da schon irgendetwas, ja, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern preisgeben?
Hybrid ist, glaube ich, so das Wort, was seit einem Jahr immer mit Messe in Verbindung gebracht wird. De facto hat bis heute keine hybride Veranstaltung stattgefunden. Hybrid gab es bis jetzt nicht. Bis jetzt war es entweder digital oder vor Corona eben physisch. Deswegen sind wir da genau gerade an den Konzepten. Es wird darauf hinauslaufen, dass die Messe eben digital über diese Features verlängert wird, dass man digital auch in den Austausch kommen kann. Je konkreter man da wird und auch das natürlich mit unserem Beirat und mit den Kunden bespricht, Es ist gar nicht so einfach für unsere Aussteller, für die Besucher, sich zu teilen, weil die Frage stellt sich ja, wenn ich meine beste Mannschaft auf dem Stand in Frankfurt habe, dann möchte ich ja, dass die genau da aktiv sind, dass sie den Besucher am Gang treffen oder kennenlernen, mit dem wir ja gerade nicht gerechnet haben. Das nennen wir immer so ein bisschen den Kommissar Zufall, der das findet, was er eigentlich gar nicht gesucht hat. Den wollen sie ja gerade erreichen. Und wenn also die ganze Aufmerksamkeit eigentlich auf dem Stand sein soll, wie soll dann jemand am Mittwochmorgen um 11 Uhr schnell sein iPad anschalten? Und er muss ja dann vor Ort sein im Digitalen. Je konkreter da das wird, was wir arbeiten mit unserem Contactor, desto mehr stellen sich da die Fragen, geht Hybrid überhaupt gleichzeitig oder ist das nicht was, was zeitlich aufeinander aufbaut? Ich glaube, da geht es bei uns so ein bisschen hin. Für uns ist auf jeden Fall eins klar, dass vielleicht mal, weil die Leitner Building ja die internationale Leitmesse ist, ob es Reisebeschränkungen geben wird, hin oder her, die Messe Frankfurt wird die Leitner Building als weltweite Leitmesse weiter bewerben und im Markt positionieren. Sprich, unser weltweites Sales-Netzwerk, dessen Aufgabe es ist, Aussteller, Besucher und Journalisten nach Frankfurt auf die Messe zu bringen, die werden in Zukunft eben auch Besucher und Journalisten digital auf die Plattform bringen und eben ermöglichen, dass sie hier als Aussteller bei uns auch digital Leads aus allen Regionen der Welt treffen können.
Aber es wird primär, ist es natürlich das Ziel und der Wunsch, eine Präsenzveranstaltung zu haben. Und das, die Einschätzung teile ich auch, dass man natürlich Digitalmesse und Präsenzmesse parallel, das funktioniert nicht so wirklich.
Was wir, glaube ich, auch gelernt haben, am Anfang hat man immer so gedacht, ja, das Digital, das mache ich so ein bisschen mit. Digital ist nicht nebenbei, das ist genauso teuer und genauso arbeitsintensiv. Das ist nochmal ein komplett neues Spielfeld, das muss einfach auch beachtet werden.
Und vor allen Dingen, man muss bei digital, also ich selber bin da sicherlich auch für diese Formate, nur man muss auch ganz klar sehen, die Aufmerksamkeit bei, ich nenne es mal Analogpräsenz, die ist höher. Das hat man alle selber und wer sich davon freispricht, glaubt, der ist nicht ganz ehrlich. Wenn ich in großen Meetings sitze, ja, und dann irgendwo schnell mal im zweiten, dritten, vierten Monitor schaue, was an Mails neu ist, also das ist immer leicht gesagt, also es geht nichts über Präsenz und Präsenz wird genauso wenig sterben wie eine gewisse Printausgabe einer Zeitschrift. Da wird es immer Abnehmer geben und ja, bei der Präsenzveranstaltung, das sehen wir auch in Sachen der Schulung, wurde auch schon am Anfang gesagt, ihr werdet da nie wieder und. Es geht nichts über den Pausentalk, es geht auch nichts über das Glas Bier oder den Zwiebelrostbraten beim Abendessen gemeinsam. Also insofern bin ich da auch unwahrscheinlich guter Dinge, dass es da weitergehen wird.
Der physische Termin hat einfach eine viel höhere Wertigkeit im Kalender. Das hat man sich eingetragen und man hält sich diese 2-3 Tage Zeit, um sich nur um das Thema zu kümmern und sich vorzubilden. Digital ist ja schneller mal weggeklickt, wird ausfallen gelassen oder so wie das Thema durch ist, auf Verlassen geklickt. Und genau dann geht ja vielleicht der interessante Messetalk erst los am Abend.
Du hast einen interessanten Aspekt genannt, Johannes, nämlich die Wirtschaftlichkeit, auch die Kosten einer Digitalveranstaltung im Vergleich zu einer internationalen großen Messeplattform, die auf Präsenz setzt. Weil ich habe, als die Light & Building nicht stattfand, natürlich verschiedene digitale, sage ich, ich nenne sie mal Ersatzmessen, mir angeschaut. Dort, wo sie wirklich professionell und reizvoll gestaltet waren, das ist ja etwas anderes, ob ich jemanden auf den Messestand persönlich ziehe und locke oder ob ich ihn versuche, natürlich über Online-Medien ins Netz zu bekommen. Ich denke, beides ist schwierig, aber es ist sicherlich noch einfacher, den persönlichen Kontakt herzustellen, als jemandem die Zeit abzuzweigen, dass er eine virtuelle Messe besucht. Und wer die Produktion einer virtuellen Messe mal verfolgt hat, der wird rasch feststellen, das ist eben nicht damit getan, dass ich einen kurzen Blog oder ein kleines Interview oder auch einen Podcast ins Netz stelle, sondern ich brauche professionelle Beleuchtung, ich brauche ein professionelles TV-Team. Ganz und das genau. Alles, entsprechend schon allein die Beleuchtung, ist ein Aufwand, der häufig um Längen finanziell höher liegt als bei einer Präsenzmesse. Das sehe ich genauso.
Was wir digital einfach gelernt haben, aber dass der Fokus quasi verrückt. Der Content rückt viel mehr ins Zentrum und wird viel relevanter. Gleichzeitig sehen wir, dass es viel schwieriger ist, wie sich Aussteller über reine Profile voneinander abheben können und ihren USP beschreiben können. Ja, wenn eine Haptik fehlt, wenn jede Emotion fehlt.
Vollkommen richtig. Eine Frage mal zum sogenannten Claim oder Leitspruch der zukünftigen Messe 22. Ist der schon vor Corona entstanden oder bewusst danach? Ich denke, ich darf ihn schon nennen. Es gibt da eine Pressemitteilung, ist Breaking New Ground. wie ist es überhaupt übersetzt? Wie ist es gemeint? Neues Neuland betreten oder wie habt ihr euch das gedacht?
Genau in die Richtung geht's. Soll natürlich auch so ein bisschen dieses, es geht jetzt wieder los, auf jeden Fall unterstreichen und symbolisieren. Auf der anderen Seite soll es natürlich schon sagen, dass das, was wir gelernt haben, sicherlich nicht mehr weggehen wird aus dem Alltag. Also dass Messekonzepte in Zukunft anders aussehen werden und dass digitale Ergänzungsformate und digitales Erleben einfach dazugehören wird. Und genau das wollen wir damit ausdrücken. Zudem umschreibt es natürlich schön, dass die Light & Building auf jeden Fall immer für neue Innovationen und Innovationstreiber ist. Und das führt das natürlich so ein bisschen zusammen.
Ich habe die Light & Building ja von der ersten Veranstaltung bis zur letzten Veranstaltung immer persönlich, also in Präsenz, auch besucht und war immer wieder begeistert. Und habe natürlich auch den Wandel der Messe etwas verfolgt. Was waren aus deiner Sicht so wesentliche Entwicklungsschritte? Was unterscheidet die Veranstaltung, die Erstveranstaltung, oder was wird die Erstveranstaltung von der kommenden 2022 unterscheiden?
Also da hast du mir was voraus. Ich habe die Erstveranstaltung leider nicht gesehen. Ich glaube, Innovation war immer das, was die Light & Building getrieben hat. Und die Innovation, die gerade sowohl im Lichtbereich als auch im Building-Bereich quasi herrschend war, hat natürlich immer das Messethema bestimmt. Im Lichtbereich würde ich sagen, das letzte große Highlight war natürlich so die LED-Geschichte, was über mehrere Messetourney präsent war. Aktuell sehe ich hier hauptsächlich das Thema Nachhaltigkeit, was sehr aufkommt und was wir spielen werden. Im Building-Bereich quasi ist es aktuell auf jeden Fall eins der Highlight-Themen E-Ladeinfrastruktur, was natürlich interessant ist, dass auf einmal eine Light & Building auch irgendwie Teil davon wird, neue Mobilität überhaupt umsetzen zu können, weil wenn die Wallbox nicht eingebaut wird, ist das Auto nicht geladen am nächsten Morgen. Ich glaube, das werden so die großen Themen der Zukunft, weil sie einfach nur eine unglaubliche Relevanz haben, dass das Thema Energieeffizienz und Energieeinsparung ein Thema ist, was wir sowohl mit ISH als auch Light & Building spielen können, steht uns als Standort Messe Frankfurt natürlich sehr gut. Und da sehen wir uns auch, dass wir die beiden absoluten Leitveranstaltungen für den Bereich Energieeffizienz haben.
Ja, das ist ja häufig gesagt, da ist ja der Gang manchmal über den Ausstellerparkplatz mindestens genauso interessant wie der Gang dann durch die Messehalle. Und da sind ja diesmal 4 Jahre zwischen. Ich bin ja nun auch entweder in der glücklichen oder unglücklichen Lage, alle Messen komplett besucht zu haben, sogar auch, ich glaube, ich erinnere mich an keinen Tag, wo ich dort gefehlt habe. Und auch der Sprung dann von Hannover, wo man, ohne despektierlich zu sein, einer von vielen war, dann wirklich in, ich glaube 2000 war es, ins Zentrum gerückt zu werden. Da wurde man auch ganz anders wahrgenommen. Und ich glaube, ihr hattet oder wir hatten alle gemeinsam 100.000 Besucher auf der ersten Light & Building. Und jetzt kann ich mich bald nur blamieren. Ich glaube, wir liegen mittlerweile bei 250 oder 280 irgendwo.
Johannes, was hatten wir letztes Mal?
220, ja, da war der Wunschvater des Gedanken. Aber auch wenn wir die Zahl womöglich im nächsten Jahr nicht ganz erreichen, das wäre vielleicht ein bisschen Utopie. Das ist ja, wie gesagt, Neuland. Wieder mal nach 4 Jahren wird es also mit Sicherheit ein wahnsinniger Erfolg werden. Ja, Johannes, jetzt würde ich sagen, boah, alle 2 Jahre so eine Messe, da hast du ja Freizeit ohne Ende. Und da frage ich dich einfach mal, was machst du damit? Was macht der Mensch Johannes Möller in seiner Freizeit? Gibt es Hobbys oder besuchst du einfach andere Messen?
Ich besuche sehr gerne andere Messen, würde ich aber nicht als mein Hobby sehen. Ich habe tatsächlich ein großes Hobby, was ich auch sehr intensiv betreibe. Ich mache Musik nebenbei und spiele ein paar Bands.
Ein paar Bands? Das heißt also, ja, reicht, wenn die eine Band dann so mit der Backstage-Party durch ist, dann springst du in die nächste, oder?
Tatsächlich kann man sich das so vorstellen, ja. Ich bediene da auch ein relativ, sag mal, weites Repertoire. Also ich habe auf der einen Seite so eine Oberkrainer-Band, also wirklich Volksmusik, ne? Dann aber hin bis zu so einer Top-40-Band, also was du kennst, was auf Stadtfesten spielt, was vielleicht auf der Firmenfeier spielt, bei Jung, ich kann es nur ankündigen an der Stelle, oder auf Hochzeiten, Geburtstagen und dann sogar noch so eine Combo, wir machen so selbstgeschriebene Sachen, so Singer-Songwriter-mäßig. Ja.
Und welches Instrument spielst du?
Tatsächlich ein paar. Ich würde sagen, am Saxophon bin ich so am besten ausgebildet, kann aber auch noch so Sachen wie Querflöte, Klarinette, Gitarre, Klavier, Mundharmonika. Ich habe da so ein bisschen so einen Fundus.
Kann man dich irgendwo hören, kaufen? Also kaufen natürlich nur in Form von CD oder MP3.
Tatsächlich auf Spotify. Mal meinen Namen googeln, das findet man dann schon.
Ja, das ist schön. Ja. Ja, wir sind leider schon am Ende unseres Podcasts. Wir werden sicherlich Gelegenheit haben, diesen, hoffe ich jedenfalls, wenn es dir Spaß gemacht hat, den Podcast zu wiederholen, wenn die Messe naht und wenn wir dann ganz konkrete Planungen und Ergebnisse schon haben, dass wir uns dann im Vorfeld nochmal zu einem Podcast treffen, würde mich sehr freuen. Hättest du noch ein Schlusswort, auch was die kommende Veranstaltung anbelangt, zu sagen?
Ich würde sagen, wir sehen uns spätestens persönlich auf der Standparty von Jung.
Ja, das ist nun mal ein richtig gutes Schlusswort. Also Johannes, vielen, vielen Dank.
Merci. Schönen Abend. Gesund bleiben. Ciao.
Ja, vielen Dank, Georg. Vielen Dank, Johannes, nochmal. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Und wenn das so ist, dann freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter@jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.